Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Jahr ohne Sommer. Ein vulkanischer Winter. Als das Jahr ohne Sommer wird das vor allem im Nordosten Amerikas sowie im Westen und Süden Europas ungewöhnlich kalte Jahr 1816 bezeichnet. In den Vereinigten Staaten bekam es den Spitznamen 1800 and froze to death. Und auch in Deutschland wurde es als das Elendsjahr 1800 und erfroren berüchtigt. Als Hauptursache wird heute der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 angesehen, der von Vulkanologen als deutlich stärker eingestuft wird als der damalige Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus. Der Sommer des Jahres 1816 ging als ungewöhnlich in die Geschichte ein, gekennzeichnet durch eine Reihe bemerkenswerter Wetterphänomene. Dazu zählten Nachtfrostperioden in den USA, Schneefälle in Kanada, ein ungewöhnlich kalter Wetterverlauf in Europa sowie schwere Unwetter und Überschwemmungen in Mitteleuropa, die das gesamte Jahr hindurch andauerten. Diese Ereignisse führten in einigen Regionen zu erheblichen Missernten oder sogar zu kompletten Ernteausfällen. Ursache: Erst rund 100 Jahre später, um 1920, fand der amerikanische Klimaforscher William Jackson Humphreys eine erste Erklärung für das Jahr ohne Sommer. Er führte die Klimaveränderung auf den vulkanischen Winter infolge des Ausbruchs des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien zurück. Dieser war im April 1815 mit einer Stärke von 7 auf dem Vulkanexplosivitätsindex ausgebrochen und tötete vor Ort etwa 70.000 Menschen. Er hatte neben ungefähr 150 Kubikkilometern Staub und Asche auch Schwefelverbindungen, die auf ein Schwefeldioxid-Äquivalent von 130 Megatonnen geschätzt werden, hoch in die Atmosphäre geschleudert, wo sie sich verteilten und wie ein Schleier um den gesamten Erdball legten. Die Abkühlung des Weltklimas durch den Ausbruch hielt noch bis 1819 an. Eine 2019 veröffentlichte Attributionsstudie bestätigte die dominante Rolle, die die Tambora-Eruption höchstwahrscheinlich bei der sommerlichen Kühle spielte. Wahrscheinlich trug auch sie zu den feuchten Verhältnissen der Zeit bei. Aerosolablagerungen in grönländischen und antarktischen Bohrkernen deuten allerdings darauf hin, dass der Ausbruch des Tambora nicht alleinige Ursache dafür war, dass das Jahrzehnt von 1810 bis 1820 zum weltweit kältesten der letzten 500 Jahre wurde. Vielmehr wird eine vergleichbar große Vorläufereruption vermutet. Aufgrund von Berichten aus Kolumbien könnte ein solcher Vulkanausbruch Ende des Jahres 1808, Anfang des Jahres 1809 stattgefunden haben. Außerdem nimmt man an, dass die erheblich reduzierte Sonnenaktivität während der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, das sogenannte Dalton-Minimum, ebenfalls zur Abkühlung beigetragen hat. Folgen: Die globale Oberflächentemperatur sank kurzzeitig um etwa 0,4 bis 0,8 Grad Celsius. In Mitteleuropa kam es zu schweren Unwettern und Überschwemmungen, wobei zahlreiche Flüsse, einschließlich des Rheins, über die Ufer traten. In der Schweiz verzeichnete man Schneefälle bis in niedrige Lagen. Diese Wetterbedingungen führten zu katastrophalen Überschwemmungen, vor allem durch die verstärkte Schneeschmelze. In den USA kam es zu Nachtfrostperioden und in Kanada zu starken Schneefällen, was zu erheblichen Ernteeinbußen führte. In Europa, besonders in Deutschland, führten niedrige Temperaturen und heftige Niederschläge ebenfalls zu Ernteausfällen. Diese agrarischen Probleme verursachten in Nordamerika und Europa deutliche Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln. In Nordamerika kam es 1816 noch nicht zu ausgeprägten Hungersnöten. In Teilen Europas jedoch führten die niedrigen Temperaturen und anhaltenden Regenfälle zu katastrophalen Missernten und Hungersnöten. In der Schweiz beispielsweise verzehrten Menschen aus Verzweiflung oft ungewöhnliche und ekelhafte Nahrungsmittel. Die Hungersnöte begünstigten zudem das Ausbrechen von Seuchen wie Typhus und Pest, insbesondere in von den napoleonischen Kriegen gezeichneten Gebieten Europas. Die Hungersnot von 1817 führte zu landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen und staatlichen Organisationsreformen, die auch im Kontext von Restauration und Verfassungsdiskussion zu sehen sind, sowie zur Gründung karitativer Organisationen. In Württemberg gründete König Wilhelm I. 1817 einen landwirtschaftlichen Verein, dessen Zentralstelle ab 1818 das Cannstatter Volksfest mit Wettbewerben veranstaltete. Seine Gattin Katharina rief einen Wohltätigkeitsverein ins Leben, der ab 1817 als halbstaatliche Organisation agierte und 1818 zur Gründung der Württembergischen Sparkasse führte. Wilhelm gründete zudem 1818 eine landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalt, die heutige Universität Hohenheim. In Bayern trug die Krise zur Entlassung des liberalen Ministers Maximilian von Montgelas bei. Die Volksfrömmigkeit erlebte einen Aufschwung. Pilgerfahrten nach Altötting und Bittgottesdienste für eine gute Ernte wurden häufiger. In 8 Monaten wurden über 60.000 Laibe Brot und 45.000 Portionen Rumfortsuppe kostenlos oder verbilligt verteilt. König Max Joseph verkündete nach dem Genuss der Rumfortsuppe in einer Münchner Suppenküche, er habe sie genossen. Der Chemiker Justus von Liebig ließ sich von den Hungersnöten zu Forschungen über Pflanzenwachstum inspirieren, die zur Einführung der Mineraldüngung und einer signifikanten Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge führten. Der Technikhistoriker Hans Erhard Lessing sieht in der Draisine, dem Vorläufer des Fahrrads, eine Reaktion auf das Pferdesterben infolge der Futtermittelknappheit 1816-17, eine Theorie, die allerdings umstritten ist. In den USA veranlassten Missernten viele Familien von Neuengland und anderen Küstenstaaten nach Westen zu ziehen, was zur Besiedlung von den Staaten Ohio, Indiana und Illinois führte. Im südwestdeutschen Raum, besonders in Württemberg, wo das Auswanderungsverbot 1816 aufgehoben wurde, erreichte die Auswanderung nach Südrussland, etwa nach Bessarabien, um 1817-18 ihren Höhepunkt. Noch Jahrzehnte später bedingte der Vulkanausbruch eine merkliche Veränderung des Tageslichts. Besonders ausgeprägt war dies abends und morgens, wenn die Sonnenstrahlen auf ihrem dann längeren Weg durch die Atmosphäre auf eine Vielzahl von Aerosolpartikeln stießen, von diesen gestreut wurden und dadurch vornehmlich die langwelligen roten Anteile des Lichtspektrums auf den Betrachter wirkten. Die biedermeierlichen Sonnenuntergänge in Europa waren von nie dagewesener Pracht, in allen Schattierungen von Rot, Orange und Violett, gelegentlich auch in Blau- und Grüntönen. Die grandiosen Abendstimmungen und die intensiven Erdfarben, Ocker- und Gelbtöne der Gemälde und Aquarelle von William Turner wurden davon sichtlich beeinflusst. Die Schriftstellerin Mary Shelley verbrachte den Sommer 1816 am Genfer See, häufig mit Lord Byron, in der Villa Diodati. Aufgrund des schlechten Wetters entstanden dort Schauergeschichten wie Shelleys Frankenstein und Polidoris, der Vampir. Byron verarbeitete seine Eindrücke in seinem Gedicht »Die Finsternis«. Der Roman »Mary Shelleys Zimmer« von Timo Feldhaus thematisiert den Einfluss des Vulkanausbruchs auf Künstler wie Shelley und Caspar David Friedrich.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.